Herzlichen Dank für die tiefsinnigen Lieder, die wir miteinander singen durften. Und vielen Dank auch, Alex, für deine Einleitung. Ich bin schon 30 Jahre Pastor, aber so eine wertschätzende und auch originelle Einleitung habe ich, glaube ich, noch selten erlebt, die auch sehr zielführend ist. Bei dem Zitat über die Kirchengeschichte habe ich zuerst gar nicht gemerkt. Ich dachte, wer hat denn das gesagt? Das sage ich doch einmal auch. Es hat mich so ermutigt, dass das andere, noch viel gescheitere Leute das sagen. Und auch das mit dem Öl, das passt wunderbar. Ich habe heute Morgen eine Predigt mitgebracht aus unserer aktuellen Sommerpredigtreihe, eben aus dem Hohelied. Und weil das Hohelied ja schon ein Buch ist, das in jeder Hinsicht aus der Reihe tanzt, im Vergleich zu anderen Büchern in der Bibel, habe ich gedacht, vielleicht könnte es hilfreich sein, wenn ich zuerst, bevor ich den Bibeltext heute Morgen lese, kurz so zwei, drei Vorbemerkungen mache, ganz allgemein zu dem Buch vom Hohelied. Als Verfasser vom Hohelied wird ja der Salomo genannt. Und unter dem König Salomo hat Israel, der Staat Israel, die grösste Blütezeit aller Zeiten erlebt. Auch die grösste gebietsmässige Ausdehnung. Israel war nie grösser als unter dem König Salomo. Und der Salomo hat ja auch ganz viele internationale Beziehungen schon damals gepflegt. Der hochintelligente König. Ich staune immer wieder, wie der alles unter einen Hut gebracht hat. Einerseits hat er eben so ein riesen Reich regiert, hat so viele Kontakte gehabt, international. Auf der anderen Seite ist der Salomo oft stundenlang, vielleicht sogar tagelang in seinen königlichen Gärten gesessen. Man muss sich die so vorstellen, was hochkultivierte Kunstgärten, was ich so in den kühlen Tälern um Jerusalem herum ist er da gesessen. Und hat im Ganzen, die Bibel sagt uns das, 3000 Sprüche dichtet, die nichts mit der Regierung zu tun hatten. Und 1000 Lieder. Und das Hohelied gilt ja als das grösste und schönste von all seinen Liedern. Und in diesem Hohelied beschreibt Salomo wie ein König, wahrscheinlich meint er sich selber, ein einfaches Hirtenmeidchen werben tut, nämlich Sulamit. Aber Sulamit war ja noch ganz schüch und verlegen hat sie sich dann einlassen in der Beziehung mit dem König, um seinen Charakter, den Charakter vom König, immer besser zu entdecken. Jetzt eine berechtigte Frage ist immer wieder, wie gehen wir mit dem Hohelied überhaupt um? Oder wie soll man mit dem umgehen? Es gibt nicht wenige, die haben, auch Christen, die haben Mühe mit dem Buch. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber einige haben Mühe mit dem Buch und es gibt Gründe. Wir sind gerade 30 Jahre verheiratet, haben dann wieder einmal Flitterwoche gemacht auf Kos. Und ich habe so eine komische Angewohnheit, wenn ich Ferien habe, dann bin ich am meisten inspiriert, geistlich für Predigtreihen. Vielleicht denken, das ist ein komischer, man Ferien hat man Ferien. Aber für mich ist das Erholung, kein Druck, einfach darüber nachdenken, was könnte man machen, vieles lesen. Liebst du auf dem Liegestuhl, mehr vordran. Und plötzlich sage ich zu meiner Frau, Schatz, ich würde gerne mal über das Hohelied predigen. Dann schaut sie mich so ganz entgeistert an und sagt, willst du das wirklich? Und ich dachte, ja, was ist los? Haltest du mich nach 30 Jahren nicht fähig, über die Themen zu reden? Oder hast du ein Problem, über die Themen zu reden? Echt, ich dachte, was ist los? Und dann sagt meine Frau, und vielleicht ist das auch dein Problem, sagt, nein, das ist nicht das, sondern die Sulamit da, die da beschrieben wird im Hohelied, das war eine völlig arme Frau gewesen. Warum? Sie war eine von 700 anderen Ehefrauen gewesen, die der Salomo hatte. Sie hat gesagt, das ist ja grausam. Die wahrscheinlich die meiste Zeit, wenn man das mal überlegt, die meiste Zeit waren sie wahrscheinlich im Harem von diesen Ehefrauen. Und vielleicht eifersüchtig allein und weiss ich was alles. Und dann sagt uns die Bibel noch mehr, hat 700 Ehefrauen gehabt, Hauptehefrauen und noch 300, der Salomo, Nebenfrauen gehabt. Und noch etwas sagt uns die Bibel, und das bewegt mich immer wieder ganz besonders, weil ich auch in dem Alter bin, wo man muss aufpassen muss. Im hohen Alter sind ihm die vielen, vor allem auch ausländische Frauen, zum Verhängnis geworden. Das ist etwas, was mich immer wieder bewegt, auch in der Seelsorge und auch in der Bibel haben wir viele Beispiele von dem. Spruch, den wir alle kennen, der nicht in der Bibel steht, aber wir lesen indirekt auch in der Bibel. Alter schützt vor Torheit nicht. Auch in der Kirchengeschichte, die ich so liebe. Martin Luther, der Junge und der alte Luther, das ist ziemlich unterschiedlich. Und vieles andere. Und ich bin auch in diesem kritischen Alter. Also ich will mir das hinter die Tore schreiben. Was man in der Bibel immer wieder findet, leider auch. Alter schützt vor Torheit nicht. Ja, wie gehen wir jetzt um mit dem Hohelied? Ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Wir glauben erstens, dass das Hohelied, was es auch so wie es geschrieben ist, ein Liebeslied ist. Also primär wird uns da das Wunder von dieser von Gott geschenkten Liebe, ich sage das bewusst so, das Wunder von dieser von Gott geschenkten Liebe zwischen Mann und Frau beschrieben. Das ist das Erste. Und das Zweite, wir glauben, dass auch das Hohelied Gottes Wort ist. Es ist nämlich unbestritten im alttestamentlichen Kanon. Und weil wir glauben, dass das Hohelied auch Gottes Wort ist, darum glaube ich, dass auch Impulse drin sind für unsere Liebesbeziehungen, wo wir drin sind. Impulse drin sind für unsere Ehen, wo wir drin sind. Dass unsere Ehe nicht mit den Jahren plötzlich einschläft. Dass sie nicht langweilig wird. Dass man nicht, wie es gern passiert, manchmal merkt man es gar nicht immer mehr, dass man auseinander lebt. Und das Dritte, und das ist eigentlich das Schönste, vor allem vom Neuen Testament her, kommt ja das Hohelied noch viel einen tieferen Sinn über. Der Gerhard Meyer, den ich so schätze als Ausleger, hat es mal so schön formuliert, er hat gesagt, das Hohelied hat dem Neuen Testament vorgearbeitet. Ich finde das so schön ausgedrückt. Das heisst, mit anderen Worten, der tiefere Sinn vom Hohelied besteht darin, das Hohelied beschreibt die Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Weil Jesus nennt im Neuen Testament seine Gemeinde und sagt, das ist meine Brut. Ich komme noch drauf. Aber etwas möchte ich noch hinweisen, was mir ganz wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Der Ehrentitel Brut sagt Jesus nur seiner Gemeinde und nicht dem einzelnen Gläubigen. Das ist ein Unterschied. Wir als einzelne Gläubige sind, ich bin Gottes Kind, haben wir vorher gesungen, und viele andere Titel haben wir. Aber der Ehrentitel Brut, das sagt Jesus nur zum Kollektiv, zu seiner Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man immer wieder hört, ja, Gemeinde brauchen wir ja gar nicht mehr und so, jetzt haben wir ja gemerkt, dass es gut ohne geht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Das ist etwas ganz Gewaltiges im Neuen Testament. Zum Beispiel im Petrusbrief wird uns gesagt, dass so Gott Engel gelustet, da reinzuschauen, das Geheimnis der Beziehung zwischen Jesus und dem Bräutigam und seiner Gemeinde. Und noch etwas ist besonders im Hohelied. Im Hohelied finden wir ja eine Fülle von Bildern, von Formulierungen. Aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt, aus dem Bereich von der Kunst, aus dem Bereich von der Architektur. Warum das? Weil eben das Hohelied im Besonderen nicht nur unseren Verstand will ansprechen, nicht nur unseren Intellekt, sondern im Besonderen auch vor allem unser Herz. Das ist ein Herzensbuch. Darf ich jetzt den Text lesen? Ich finde das so ein bisschen eingestimmt. Ja, ich habe Leute in meiner Gemeinde gesagt, dass wenn du über das Hohelied predigst, komme ich gar nicht mehr. Oder bis du fertig bist, dann komme ich wieder. Das ist schade. Sind wir ein bisschen eingespielt, sondern uns auf den Text einzulassen. Ich lese euch vor, Hohelied 1, ab Vers 12. Da sagt sie, Sulamit, im Vers 12, wenn mein König mit mir speist oder mit mir in der Tafelrunde sitzt, riecht er den Duft meines, und jetzt kommst du das erste Mal, meines Nardenöls. Weiter sagt sie, mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säcklein gefüllt mit Myrrhe. Kennen wir jetzt auch schon. Er duftet wie die Blüten des Henna-Strauchs, der in den Weinbärten Gärten von Engedi wächst. jetzt kommt er, der Bräutigam, ist ja immer viele so eine Wechselrede. Er sagt im Vers 15, wie schön du bist, meine Freundin, wunderschön bist du. Deine Augen glänzen, wie das Gefieder der Tauben. Jetzt kommt sie wieder und sagt, schön bist auch du, mein Liebster, wie stattlich anzusehen. Das Gras ist unser Lager, Zedern sind die Balken unseres Hauses und Zypressen unser Dach. Sind ihr einverstanden? Da wird uns unglaublich intensiv beschrieben, wie nah der Bräutigam der Braut ist und umgekehrt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal, wenn man das liest, ist fast, denke ich, aber das ist fast ein bisschen peinlich. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wer von uns redet so mit seinem Ehepartner? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich nicht. Wenn es da heisst, wenn man miteinander essen, riecht er den Duft meines Nardensöls. Da tönt es vielleicht zwischendrin mal durch. Ich finde, du solltest wieder mal duschen. Oder ich weiß nicht, wie es bei euch tönt. Also von meiner Frau her nicht umgekehrt natürlich. Manchmal denkt man, das ist fast so ein bisschen zu blumig. Aber wenn wir uns hinein vertiefen, auch in diese Formulierung hinein, dann merken wir immer mehr in dieser Formulierung, da liegt etwas ganz Faszinierendes. Denn es ist eine Sprache von der Vertrautheit. Es ist eine Sprache von der Beziehung. Wir Menschen, wir kommunizieren ja in der Regel so auf zwei verschiedene Arten. Einerseits in der Informationssprache. Und darum schicken wir unsere Kinder in die Schule, dass sie informiert werden über Mathematik, informiert werden über Geografie und viele Fächer. Informationssprache. Oder wir kommunizieren in der Motivationssprache, sagt man der. Und das finde ich immer spannend, die finden wir schon bei den Säuglingen. Die entdecken die sofort Motivationssprache. Ein kleines Kind merkt schon schnell einmal, wenn ich genug lang schreie und vor allem, wenn ich genug laut schreie, dann beeinflusst das meinen Service. Das ist eine coole Sache. Ich bin ja nur Gast, ich darf mir jetzt etwas Freches erlauben. Ich komme aus einer grossen Familie. Meine Mutter hat damals gesagt, Kinder sind schleuer als Mütter. Ist schon ein bisschen böse. Aber sie hat viel Erfahrung gehabt, 11 Kinder. Ich komme aus einer Familie mit 11 Kindern. Und ich mag mich erinnern, bei unserem Ältesten, der hat es nachts auch Vorliebe gehabt, zu schreien. Und als wir gekommen sind, hat er gelacht über das ganze Gesicht. Nächste Nacht wieder. Dann sind wir gekommen, gesprungen, so als neue Eltern sofort springen, oder? Und dann lachen die. Und dann sage ich zu meiner Frau, du Schatz, der haltet uns ein bisschen zum Narren, dem ist nur langweilig. Jetzt hören wir auf mit dem Spuck. Und dann sagt meine Frau, nein, du bist brutal. Das ist schon der erste Ehekrach. Nein, nicht der erste, glaube ich schon. Einer von vielen Ehekrächern, die ich hatten. Wir haben uns dann gleich geeinigt, wir lassen den Mann schreien. Und sie hat auch nach 3 Tagen Nächte nicht mehr geschrauen. Dann war es langweilig. Natürlich ist es nicht immer so. Aber die Kinder merken das sofort, wie man sich verhalten muss. Motivationssprache. Die kennen wir alle auch. Wir tun mit Wort Menschen motivieren, für gewisse Sachen zu machen. Und das macht auch Gott. Ich hoffe, das passiert im Gottesdienst immer wieder. Nicht einfach, jetzt sind wir wieder gewesen, jetzt können wir es abhaken, sondern dass wir von Gott her, von seinem Wort motiviert werden, in eine gewisse Richtung zu denken und entsprechend auch zu handeln. Und dann gibt es eben noch so die dritte Sprache, die sogenannte Beziehungs- oder Vertrautheitssprache. Wann reden wir in dieser Sprache? Zum Beispiel eben mit einem Säugling. Wie reden wir mit einem Säugling? Geben wir doch einmal einen Kuss. Ja? So fängt das hohe Lied an. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Oder man streichelt sein Bäckli an einem Säugling. Das ist eine Sprache. Oder wir sagen du, 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 du. Das machen wir nicht, wenn wir ins Mikro gehen oder in die Coop, reden wir nicht so mit der Kassiererin. Aber mit einem Säugling. Und was passiert? Es passiert etwas. Es ist dort Vertrauen. Und wie machen wir das auch noch, die Beziehungssprache reden oder die Vertrautheitssprache, eben, die entdecken wir dann, wenn die Liebe aufkeimt zwischen Mann und Frau. Mögt ihr euch erinnern, was ihr da für neue Wörter kreiert habt am Anfang von der Beziehung? Mausi und ich weiß doch nicht, was da alles gibt. Gell? Aber darf ich euch ein bisschen herausfordern? Vor allem uns, die wir schon länger verheiratet sind. Über was reden wir heute? Wir reden vor allem, wenn wir länger verheiratet sind, doch das, was uns beschäftigt. Wir reden über Kinder zum Beispiel, wir reden über den Beruf, wir reden über den Garten, wir reden über das Küngeli, das gerade letzte Woche vielleicht das Bein gebrochen hat und so weiter. Und dann gehen wir manchmal vielleicht einmal für ein Wochenende allein fort. Und was reden wir dann? Wenn wir manchmal überlegen, was sollen wir jetzt reden? Ist das Geschäft so weit weg? Wo wir auf Kurs gewesen sind, wo ich vorher erlebt habe, ist es ja schlecht besetzt gewesen, also für uns sehr gut. Wir haben immer Freude, wenn wir fast allein sind in diesem Hotel, wo doch ein X-Bar sind da gewesen. Ob die Feuer ausgegangen sind, weiss ich auch nicht, aber bei einigen Tischen war es sehr still immer gewesen. Man hat einfach gegessen und kaum mehr miteinander geredet. Und ich höre das immer wieder auch, wenn Kinder ausfliegen. Und gerade das ist die Chance. Das ist immer wieder neu auch die Chance. Die Beziehungssprache wieder aufzufrischen. Die andere, die Hand vom anderen wieder einmal zu nehmen und ein bisschen tiefer zu fragen, wie geht es dir eigentlich? Oder ein bisschen tiefer empfinden, was der andere empfindet. Und diese Beziehungs- und Vertrauenssprache ist auch so wertvoll. Sie hilft uns jetzt auch im Verhältnis zu unserem Erlöser. Beim Beten. Beim Beten geht es ja nicht in erster Linie darum, dass man Gott informiert. Obwohl man das manchmal macht. Gott weiss, die Sachlage ist so und so und so. Dabei weiss er ja viel mehr, was Sache ist, als wir. Und darum geht es beim Beten nicht in erster Linie, dass man Gott informiert. Es geht auch im Gebet nicht in erster Linie darum, dass man Gott motiviert, etwas zu tun. Das machen wir manchmal auch gerne, ihm sagen, was er zu tun hat. Natürlich ist das ja nicht falsch. Fürbitte, verstehe mich recht, da wird man auch aufgefordert. Aber Jesus hat einmal das Wort gesagt, euer Vater im Himmel weiss, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Mit dem redet er nicht gegen die Fürbitte, verstehe mich recht. Aber Beten ist nicht in erster Linie, Gott zu etwas motivieren, weil Gott ist ja ethisch uns hoch überlegen, wir müssen ihm ja nicht sagen, was er zu tun hat. Ja, was ist es denn zu beten? Was bleibt noch übrig? Es bleibt übrig eben die Sprache der Beziehung, die Sprache der Vertrautheit. Und um genau die geht es im Hohelied, wenn Sulamit sagt im Vers 12, wenn mein König mit mir speist, riecht er den Duft meines Nardenöls. Das ist Vertrautheit. Ich kann es euch auch nicht sicher sagen, aber vielleicht erinnert sich da Sulamit an ihr erstes Treffen mit dem König Salomo als Hirtenmädchen. Vielleicht stelle ich mir das falsch vor, aber ich stelle mir das vor, wo sie das erste Mal in den Speissaal kommt vom König Salomo als Hirtenmädchen, wo so in einer Hirtenhütte aufgewachsen ist. Dann ist doch fast die Augen rausgeflogen, als sie da gesehen hat. Bildertüre an der Wand oder Wandbehänge, goldene Leuchten und so weiter. Hat er so gemacht? Und dann ist sie vielleicht mal abgehockt. Und dann ist das Essen serviert worden. Und man weiss, der König Salomo, der war natürlich schon ein Spezialist gewesen. Der kultiviert wie kaum ein anderer den Genuss von auserlesenen Speisen. Und jetzt werden die reingetragen, Kaviar und ich weiss nicht, was da alles geht. Und wieder sind Sulamit, stelle ich mir vor, am Tisch. Fast die Augen rausgefallen. Noch nie gesehen, sollte ich essen. Aber achtet euch, sie redet nicht vom schönen Speissaal. Sie redet auch nicht vom guten Essen, das sie noch nie gehabt hat. Sondern was sagt sie? Ich lese es nochmal. Wenn der König oder mein König mit mir speist, oder man kann übersetzen, in der Tafelrunde sitzt, und jetzt redet sie gar nicht vom Essen, sondern sie sagt, dann riecht er den Duft meines Nardenöls. Was sagt sie da damit? Sie sagt, wenn der König mit mir isst, dann nimmt er mich wahr am Tisch. Dann schenkt er mir seine volle Aufmerksamkeit. dann spürt er mich, nicht nur das Essen, sondern mich, die Geliebte. Oder eben, wie es da im Bild heisst, dann schmeckt er mich. Unglaublich intensiv, wie dort die Nähe beschrieben wird, wie nach der König seiner Geliebte ist. Und genau um das geht es noch viel mehr im Neuen Testament. Da geht es um eine Nähe, um eine Vertrautheit, wo Jesus so wichtig ist. Nämlich von ihm als Erlöser zu seiner Gemeinde. Und wir dürfen, wenn wir zu Jesus gehören, die einzigartige Nähe, die uns hier beschrieben ist, geniessen. Ich sage das ganz bewusst, wir leben so in einer schnelllebigen Zeit. Auch ich. Meine Kinder haben mir ein iPhone geschenkt auf die Weihnacht. Der Jüngste hat es gekauft. Er hat gesagt, Papi, es ist schon mal endlich angekommen im 21. Jahrhundert. Ich schenke dir, es hat dann überall gesammelt bei den anderen, ein iPhone. Jetzt habe ich das iPhone, WhatsApp und alles drauf, was dazu gehört. Ich habe mich enttappt, auch in der stillen Zeit mit Jesus, plötzlich, kennt ihr das? Und ich denke, oh, wer hat das geschrieben? Unterbricht das? Wir werden dauernd unterbrochen, wir sind dauernd abgelenkt. Und darum habe ich den Satz so mit Nachdruck gesagt, wir dürfen die einzige artige Nähe jetzt zu Jesus, so wie sie da im Alten Testament beschrieben ist, geniessen. Machen wir es noch. Geniessen. Und zwar auch durch die Sprache der Vertrautheit, indem wir offen und ehrlich ihm dürfen sagen, was uns bewegt. Was uns freut. Letztes Jahr hatte ich schwierige Gespräche. Und am Nachmittag bin ich mit meiner Frau am Sonntag noch ein bisschen Velo fahren. Und plötzlich hat es mich einfach übernommen von Freude. Und ich anfange laut zu singen auf dem Velo. Zum Glück war niemand rum und ihr auch nicht. Das war schon schrecklich tönt. Aber ich denke, Jesus hat sich darüber gefreut. Oder wir dürfen auch ihm sagen, alles, was uns Mühe macht. Ein Seelsorger von mir hat einmal gesagt, Matthias, es ist viel besser, was dir Mühe macht, dass das Jesus sagt, er mag viel mehr aushalten als jeder Mensch. Was für ein weiser Satz. Das habe ich lernen als junger Pastor. Ich bin eher ein direkter Typ. Boah. Ah, gefährlich sein, wenn du allen sagst, was du denkst. Aber Jesus, der kann das aushalten. Mir hat kürzlich ein Pastor gesagt, er hat so eine schwere Enttäuschung erlebt. Er hat gesagt, ich kann nicht anders können. Ich bin eine Stunde lang im Wald rumgerannt und habe zu Jesus geschrauen vor Wut. Und dann habe ich mich wieder beruhigt. Ich finde das gut. Das ist etwas von dem, das gehört auch zu dieser Nähe. Er mag das aushalten. Besser gewesen, als dass irgendjemand anderem ausgelassen hat. Sprache von der Vertrautheit. Ich darf meine innersten Gefühle preisgeben, auch wenn man das vielleicht vom Typ her nicht so könnte. Aber Jesus gegenüber kommt. Und das Schöne ist, er schmeckt es. Und du hast vorher noch gesagt in der Einleitung, Alex, das habe ich nicht gewusst, das Nardenöl hat beruhigende Wirkung. Herrlich, danke vielmals. Das ist es so. Auch im Geistlichen. Das tut uns wieder beruhigen. Die Nähe zu Jesus. Und ich glaube, die innere Nähe zu Jesus immer wieder zu pflegen oder eben zu geniessen, ist etwas vom Erfüllendsten, was wir Menschen erleben können. Und das wird hier auch angesprochen im Vers 16, wieder mit schönen Bildern, wo Zulamit sagt, das Gras ist unser Lager, Zedern sind die Balken unseres Hauses und Zypressen unser Dach. Mit dem sagt sie, die freie Natur ist oft der Ort, um eben die Nähe zu pflegen. Und so darf es auch bei uns sein. Ich weiss nicht, wie du das hast, die Leute, die können Jesus so nahe sein, vor allem so mit Spaziergängen. Oder im Wald. Und es ist immer auch zu empfehlen, dass man etwas von der besten Zeit, die wir haben, am Tag für Jesus reservieren. Vielleicht am Morgen. Bei den meisten ist es ja am Morgen. Kürzlich habe ich jemanden getraut, ein Paar, wo er nicht lange zum Glauben gekommen ist, völlig aus einer atheistischen Familie. Und er hat mir dann im Vorgespräch erzählt, weißt du, als ich das erste Mal erlebt habe, dass Gott zu mir redet, dass Jesus zu mir redet, dann habe ich es gewusst, das ist Gott. Ich habe es gar gewusst. Keine Ahnung vom christlichen Hintergrund. Dann habe ich gewusst, jetzt redet Jesus zu mir. Dann hat man gesagt, immer wieder passiert das, dass Gott oder dass Jesus zu mir ganz direkt redet. Und dann hat er gesagt, ob das Problem ist, manchmal eine riesige Pause dazwischen. Ein Monat oder zwei, bis er das nächste Mal direkt redet. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Jedes Mal, wenn du in der Bibel liest, redet Gott. Dann musst du nicht einen Monat warten. Er hat gesagt, was? Könnte ich mal probieren? Das Schöne, jedes Mal, wenn Wort Gottes verkündigt wird, redet Gott, und das ist der Trost für uns Pastoren. Auch wenn die Predigt schlecht ist. Und auch wenn der Pastor schlecht ist, das gibt es alles. Aber wenn Gottes Wort verkündigt wird, redet Gott. Ja, aber die Predigt hat mir jetzt gar nichts gesagt. Ja, was ist das Problem? Gott redet immer, wenn sein Wort gelesen wird. Die Frage ist, ob wir hören. Das ist die Frage. Wenn ihr das Beispiel im Alten Testament mit dem kleinen Samuel. Das ist so eindrücklich. Oder Eli ihm nachher gesagt hat, sag es nächstes Mal, wenn du die Stimme wieder hörst, Herr, rede, dein Knecht hört. Das ist der Punkt. Ich habe ihn das nächste Mal gefragt, du hast gesagt, wir können es mal probieren. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Ja, ich bin noch ein bisschen am Üben, aber es funktioniert. Das Schöne, je länger wir die Bibel lesen, desto mehr können wir Freude über und merken, Gott redet. Durch sein Wort. Denen, die noch nicht so geübt sind, sagen immer, bleib einfach dran. Viele hören viel zu schnell auf und sagen, ja, es hat mir jetzt nicht so viel gesagt. Bleib dran. Und nach Jahren kannst du die Bibel aufmachen, wo du willst. Es redet immer zu dir. Ich bin heute in dieser glücklichen Lage. Aber ich weiss, am Anfang bin ich fast verzweifelt, als ich jung im Glauben war. Mich hat es nicht angesprochen oder nicht so. Ich weiss noch, ich war Konditorlehrling. Das ist mein Beruf, den ich gelernt habe. Und dann habe ich da die Pharisäertexte gelesen, die Wehrufe, und dann habe ich gedacht, was hat das mit meinem Leben in der Bachstube zu tun? Ich habe natürlich unterdessen gemerkt, dass die Pharisäertexte auch mit mir zu tun haben. Ich war manchmal fast ein bisschen traurig. Dranbleiben! Gott redet. Was haben wir überhaupt für Zeit? Ihr vergesst die Uhr ab. Oh, mögt ihr überhaupt noch? Ich kann einfach jetzt darauf lospredigen. Darf ich noch ein bisschen? Es wird uns nämlich die Nein noch näher beschrieben. Mögen ihr das aushalten? Es gibt Leute, die haben Mühe mit Nähe. Wenn ich einverstanden bin, komme ich noch zum 13., zum nächsten Vers, wo Sulamit zeigt, voller Begeisterung, mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säcklein gefüllt mit Myrrhe. Da haben wir schon einiges gehört dazu. Das wohlriechendes Harz, wo schon im Altertum sehr geschätzt wurde, ist importiert worden, ist schon damals zur Zeit vom Alten Testament aus Arabien, aus Afrika. Salböl, das Wohlriechende, hat man beigesetzt, schon in der Stiftshütte, später dann auch im Tempel. Und oft Frauen, die reicheren Frauen, die anderen natürlich nicht, haben oft in einem Lederbeutel oder Täschli ein bisschen Myrrhe um den Hals herumgetragen. Und wir haben schon gehört, im Neuen Testament kommt es immer wieder vor mit dieser Myrrhe. Und ganz am Schluss, wo Jesus gestorben ist, haben die Jünger, die Nachfolger von Jesus, ihn auch noch einbalsamiert, seinen toten Leichnam mit Myrrhe. Warum haben sie das gemacht? Weil sie ihm so ihre Nähe haben wollen zeigen. Und genau um das geht es auch da. Wenn Sulamit sagt, mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säcklein gefüllt mit Myrrhe, sagt sie mit anderen Worten, niemand ist mir so nahe wie der König. Und wir haben viele, viele Parallelstellen im Neuen Testament. Wer nämlich zu Jesus gehört, wer Jesus aufgenommen hat, bei dem ist Jesus nicht einfach irgendwo im Weltall. Natürlich das auch, zum Glück. Ich habe drei Kinder, die jetzt Pädagogen sind, also vom Beruf, pädagogische Berufe gelernt haben. Und kürzlich hat der Älteste so eine lustige Geschichte, also Freude gehabt. Er ist an einem Ort Lehrer, ich sage jetzt nicht wo, und seine Lehrerkollegen nerven sich ab den Kindern aus der Freikirche. Was die einmal für Antworten gibt. Dann hat einer von diesen Lehrern gefragt, Kind, wer war der erste Mensch im Weltall? Die Antwort kommt prompt von einem Kind hin: Jesus! Und er ist Lehrerzimmer, sagt wieder die Freikirchenkinder. Und die andere Tochter ist dabei und gesagt, gell, Papi, das gefällt mir. Ich sagte, jawohl, das gefällt mir. Das stimmt auch. Volltreffer. Nur mutig weiter bekennen. Aber wenn wir Jesus aufgenommen haben in unser Leben, ist Jesus nicht einfach irgendwo im Weltall. Er ist auch nicht einfach im Himmel oben. Natürlich dort auch, zum Glück. Er sitzt zur Rechten vom Vater und vertritt uns. Halleluja! Aber wenn wir Jesus aufgenommen haben in unser Leben, ist Jesus auch nicht nur in diesem Saal, obwohl das ist ja wunderbar. Wir dürfen wissen, er ist heute Morgen ganz real in diesem Saal. Aber es ist noch mehr. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Christen sind, ist Jesus wo? Wo ist Jesus? In dir! Über 200 Mal, ich habe es nicht selber erzählt, ich habe das gelesen an einem Ort, aber ich glaube es. Über 200 Mal im Neuen Testament finden wir die Formulierung, auf Griechisch heisst es en Christus. Das heisst in Christus. Und wenn jemand in mir ist, dann ist doch das maximalste Nähe, wo wir haben können. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und die maximale Nähe, dass jemand in mir ist, das finden wir nur bei Jesus. Und da ist ein grosser Trost drin, auch für alle Singles, für alle Verwitweten, auch für alle Geschiedenen. Es gibt keine nähere Nähe, als wenn jemand in mir ist. Auch wenn ich verheiratet bin, vielleicht sitzen einige und ich sehe es, einige, die verheiratet sind, sitzen hier nebeneinander. Ich finde das so etwas Schönes. Das ist auch Ehepflege, miteinander in den Gottesdienst gehen und das Gleiche hören. Und vielleicht darüber austauschen. Das ist Ehepflege. Ich liebe das. Wenn ich nicht predige, sage ich einmal, Schatz, machst du mir noch einen Platz frei, ich will wieder mal bei dir sitzen. Neben dir Predigt zu hören. Das ist Ehepflege. Und das ist schön. Wo bin ich neben meiner Frau, ist sie nicht in mir. Weil ein Mann, auch wenn er 30 und 40 Jahre geheiratet ist, kann ja nie ganz verstehen, wie eine Frau wirklich tickt. Und umgekehrt. Wir haben das letzte wieder erlebt. Haben wir diskutiert, dann sagt meine Frau, aber weißt du, Matthias, ich ticke eben nicht so wie du. Ich weiss es ja, oder? Aber wieder mal reingerasselt. Die Nähe, die ist schön, aber die hat Begrenzungen. Aber wenn jemand in mir ist, das ist die maximalste Nähe. Haben Sie das mitbekommen? Also ich finde das so gewaltig. Mein Herz verspringt fast, wenn ich über das predige. Und das finden wir nur bei Jesus. Ich möchte nur eine Stelle rausgreifen. Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das ist nichts Theoretisches. Das heisst, wenn ich Jesus wirklich Raum lasse, da geht es natürlich noch als Christ, wenn ich ihn wirklich auch wohnen lasse, nicht mein Ego die ganze Zeit drin funkelt. Wenn ich ihn wirklich regieren lasse, dann komme ich automatisch das Bedürfnis über, auch das zu tun, was ihm gefällt. Das ist ja schön am Christsein, ist ja gar kein Zwang. Sondern wenn ich ihn regieren lasse, dann will ich das auch tun, was ihm gefällt. Dann strahle ich automatisch die Werte aus von ihm. Ich mache ein Beispiel, wenn jemand meine Erwartungen nicht erfüllt. Da kommt ja unter Christen auch noch viel vor. Der andere hat die Erwartungen nicht erfüllt. Und was passiert so bei mir, so vom Naturell her, vom Fleisch, wie es Paulus sagt, dass ich sage, wenn du meine Erwartungen nicht erfüllst, dann spiele ich beleidigte Leberwurst. Oder wenn du so tust, dann kann ich auch anders. Wir fallen etwa rein, ich auch. Und dann ist aber Christus in mir, der sagt, das sind nicht meine Werte. Das sind nicht meine Werte. Und darum, wenn Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist das Ziel, das auch in diesem Hohelied so schön deutlich wird. Die Brut darf einerseits die Nähe vom König geniessen, aber gleichzeitig geht es auch darum, dass die Brut immer mehr auch in die Rolle von einer Königin hineinwächst. Wie ist ja die Brut vom König? Das heisst, dass sie immer mehr auch Trägerin wird, von dem Wert vom König. Dass sie immer mehr auch lebt in der Autorität vom König. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich einen Doc-Film geschaut im Schweizer Fernsehen über Königin Letizia von Spanien. Ich habe keine Ahnung von Königshäusern, aber es hat mich fasziniert. Die Letizia war Journalistin, hat dann den König geheiratet, Spanisch, und hat ihr Leben nebst ihrer Familie ganz im Dienst gestellt vom Königshaus. Sie ist Repräsentantin von den Werten vom spanischen Königshaus. Ob das immer ehrlich ist, das weiß ich auch nicht. Aber sie besucht ganz bewusst zum Beispiel Behindertenorganisationen oder Schulen und so. Und sie weiss natürlich, da kommen alle Medien, die Journalisten kommen. Und so ist sie, tut sie die Werte vertreten vom spanischen Königshaus. Und genau gleich ist es auch mit uns. Und das Ziel des Hohelied, Brut darf einerseits die Nähe vom König geniessen, da geht es nicht nur um Egoismus, sondern sie darf immer mehr, und es geht darum, auch in die Rolle hineinwachsen. Ich bin nicht nur Brut, sondern ich darf auch Königin sein. Ich darf auch leben in der Autorität von dem König. Und das dürfen wir auch. Das Beispiel, einfach, dass es auch praktisch wird, nicht nur theoretisch. Letzten Samstag haben wir eine Trauung gehabt, dann hatte ich eine Trauung gehabt. Und in dieser Trauung von dem Paar, die ich vorher gesagt habe, sind fast alles Nicht-Christen gewesen. Die allermeisten Nicht-Christen. Das ist ja eine wunderbare Chance, das Evangelium noch ein bisschen zu verkünden. Nicht fest, aber ich brauche dann viel so das Bild, dass es sich lohnt, auch Jesus mit hineinzunehmen ins Eheboot. Was das für Privilegien mit sich bringt. Und dann beschreibe ich ein bisschen den Jesus. Weil ich weiss, es sind vielleicht Leute, die kommen nie so in den Saal hin, aber bei einer Trauung sind sie dabei. Und was passiert? Ich habe es gar nicht gemerkt. Meine Frau hat es mir nachher erzählt, am Heimfahren. Es ist plötzlich ein Kind dauernd umeinander gelaufen und hat abgelenkt. Und meine Frau hat das gesehen und hat gedacht, oh, ausgerechnet, jetzt in diesen wichtigen Punkten vom Evangelium werden die Leute abgelenkt. Und sie hat dann die Autorität von ihrem König, von Jesus, beansprucht und hat so gebetet, hat dann eine Macht geboten. Ich sage nicht, das Kind sei okkult belastet, sie verstehen mich recht. Aber sie hat gebetet, ich gebiete all diesen Mächten, die jetzt ablenken vom Wichtigsten, dass sie still sein müssen. Also im Namen in der Autorität von Jesus hat sie für sich da einen Platz. Sie hat mir erst nachher gesagt. Sie hat mir gesagt, Matthias, als ich fertig gebetet habe, ist das Kind plötzlich ganz ruhig geworden, ist zur Mami hergesessen und ist ruhig geblieben bis zum Schluss von der Trauung. Das ist unser Auftrag. In der Autorität von dem König immer mehr zu leben. Und das wird auch unterstrichen im nächsten Vers. Wo der König jetzt redet nochmal, wo es dann sagt im Vers 15, wie schön bist du, meine Freundin, wunderschön bist du, deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Das wird der Sulami zugesprochen, wo vielleicht noch Hemmungen hat, wo noch Komplexe hat. Wo sagt, ich bin ja nur ein Hirtenmädchen, ich passe ja gar nicht zu einem König Salomo. Aber das ist so wichtig, um als Geliebte vom König auch Königin zu werden und auch königlich zu handeln, muss Sulamit wissen, wer sie ist. Sie muss wissen, wer sie ist. Und das gilt auch für uns, um als Nachfolger von Jesus unverkrampft zu leben. Um als Nachfolger von Jesus seine Werte auszuleben, müssen wir wissen, wer wir sind. Wenn wir unsere Identität eben in Christus kennen. Und sie wird uns im Evangelium immer wieder zugesprochen. Ich finde das immer so traurig, dass langjährige Christen viele so jämmerlet sagen, ja, wir sind und bleiben all da, wir Sünder und wir bleiben die Würmer, die am Boden rumkriechen. Und dabei wird uns ganz etwas anderes gesagt im Neuen Testament. Du bist Königskind. Du gehörst zu Brut. Reingewaschen durch Jesus, ihm ebenbürtig, obwohl aus dem Dreck, aus der Sünde, aus der Gottferne kommen. Wir müssen wissen, wer wir sind, um königlich leben. Und die Identität ist uns ja zugesprochen. Ich habe nur zwei Versen aufgeschrieben zum Abschluss. Die eine Stelle, Jesus ist am Jordan und lässt sich taufen vom Johannes und der Himmel öffnet sich. Und dann kommt eine Stimme direkt von Gott, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jetzt kann man sagen, ja, das ist über Jesus gesagt, nicht über uns. Stimmt. Das ist über Jesus gesagt. Aber wenn der Jesus in mir ist, dann sagt das Gleiche der lebendige Gott auch über mich, kleinen Wurm. Kapito? Dann darf ich wissen, er freut sich über mich. Nicht, weil ich so toll bin. Immer der blöde Spruch, Christen meinen, sie seien besser. Nein, sie sind besser dran. Er freut sich in Christus. Er schaut mich in Christus an. Darum bin ich schön. Und jetzt noch ein bisschen theologischer im Kolosser 1, Vers 22. In dem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen makellos schön und befreit von aller Sünde, Sünde vor ihm da. Das ist genau das, was wir im Hohelied schon lesen, was der König sagt, schön bist du. Schön bist du, meine Freundin, wunderschön. Obwohl du bist ein Hirtenmädchen, sie klagt ja noch in den Versen vorher, könnt ihr selber lesen, ich bin ja schwarz. Wie damals in den Königshäusern hat man weisse Haut haben. Sie war verbrannt von der Sonne. Und damals hat man sich eingebuddert, weil man nicht genug weiss war. Schrecklich in unseren Augen. Gell? Heute ist ja braun schön. Aber der König sagt, du bist schön. In meinen Augen. Und das sagt Jesus auch über dich. Fassen zusammen, um als Nachfolger von Jesus unverkrampft können, zu leben und auch das Leben zu geniessen, um den Wert von Jesus auszustrahlen, um Frucht für Jesus zu bringen, wie wir es gelesen haben, müssen wir unsere Identität in Christus kennen, immer wieder auch bejahen. Ja, ich glaube das, Gott freut sich in Christus über mir, das gibt doch Luft. Und vor allem auch in ihm bleiben. Amen. Ich schaue gar nicht mehr auf die Uhr. Aber ich will auch gerne mit euch beten. Wir haben es in Teilen so, dass wir einmal aufstehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, zum Gebet. Ihr dürft machen, wenn ihr es gerne wollt. Herr Jesus, danke vielmals für das Hohelied. Wir staunen, welche Tiefe von deinen Gedanken, von deiner Liebe, von deinem Evangelium, du bereits im Hohelied hast aufleuchten lassen. Und wir danken dir, Vater im Himmel, du allmächtiger Gott, dass du in Christus dich über uns freust. Und danke Jesus, dass wir rein sein dürfen. Schön sind deine Augen, weil du uns rein gewaschen hast durch dein Blut. Und hilf uns, hilf auch mir, uns allen, dass man das immer wieder bejaht. Dass man unsere Identität von dir erlebt und den Selbstwert nicht in anderen Sachen sucht. Und wir doch immer wieder enttäuscht werden. Und dass wir so das dürfen ausstrahlen, wer du in uns bist. Und Jesus, ich bitte dich auch für die ganze Gemeinde an, auch für die nächste Woche. Segne die ganze Gemeinde. Hilf auch gerade denen, die vielleicht ganz besondere Momente, schwierige vor sich haben, dass sie deine Nähe im Besonderen dürfen erleben. Amen.